Guten Morgen zusammen. In der letzten Vorlesung sind wir von linearen Abbildungen wieder zu Matrizen zurückgedriftet und haben zu der Matrix zwei Kenngrößen eingeführt. Den Spaltenrang, das ist die maximale Zahl von Spalten einer Matrix, die linear unabhängig ist. Und analog den Zeilenrang, maximale Anzahl der Zeilen, die linear unabhängig ist. Und haben bereits gesehen, dass der Spaltenrang der Rang der zu der Matrix gehörigen linearen Abbildung ist. Und ich habe bereits angekündigt, dass jetzt natürlich zwei Fragen im Raum stehen. Erstens, was haben die miteinander zu tun, die beiden Ränge? Sie sind gleich, wird rauskommen. Und zweitens, wie berechne ich das eigentlich, diese Größe? Und dazu erstmal eine theoretische Überlegung, wie können wir eine Matrix vereinfachen? Wir haben bereits im Abschnitt über den Gauss-Algorithmus, also im Moment, wo wir lineare Gleichungssysteme angefangen haben zu lösen, Zeilenoperationen, elementare Zeilenoperationen eingeführt. Das war Linksmultiplikation mit irgendeiner von dieser Liste von elementaren Matrizen. Und damit sind wir zumindest auf Zeilenstufenform gekommen. Und wir werden jetzt gleich auf eine noch einfachere Form mit Zeilen- und Spaltenoperationen kommen. Und die Frage ist, was passiert mit dem Rang unter den Operationen? Man ahnt es schon, nichts. Also ich formuliere mal die Aussage, die ich gerade angekündigt habe. Der Spaltenrang einer Matrix A in K hoch n Kreuz P, beliebige Matrix, muss nicht quadratisch sein, bleibt unter elementaren Zeilenoperationen. Und elementare Zeilenoperationen, wiederhole ich nochmal, was das ist. Das war Linksmultiplikation mit einer der Matrizen ja, was gab es für Möglichkeiten für elementare Zeilenoperationen? Wir konnten vertauschen, und zwar die i-te mit der j-ten Zeile. Wir konnten multiplizieren, sagen wir die i-te Zeile mit irgendeinem Skalar Lambda, und in dem Fall musste Lambda ungleich 0 sein. Oder wir konnten eine Zeile zur anderen addieren. Das war so die Matrix e, i, j, Lambda. Das Lambda-fache der, und vielleicht noch sozusagen jetzt hier eine Korrekturankündigung, da war längere Zeit im Skript Inkonsistenzen und Tippfehler. Das heißt, das Lambda-fache der J'en auf die i-te Zeile drauf addiert. Lambda-fache der J'en Zeile auf die i-te Zeile drauf addiert. Und das ist die Einheitsmatrix plus eine Matrix, die an der i-J'en Stelle die Zahl Lambda hat. Das ist diese Matrix, sollte jetzt konsistent sein im Skript. Links elementare Zeilenoperation ist das. Und der Spaltenrang bleibt unter dem unverändert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu beweisen. Die erste Art von Beweis sage ich jetzt mal kurz mündlich und ist folgendes Prinzip. Spaltenrang ist die maximale Anzahl von linear unabhängigen Spalten. Dann nehme ich mal an, das sei diese, diese und jene Spalte und dann gucke ich mir jede von diesen Operationen an und gucke, dass ich auf die, nach Ausführen einer dieser Operationen nicht auf einmal mehr oder weniger linear unabhängige Spalten bekommen habe. Und das führe ich für jede dieser drei Fälle durch. Und das ist ein gangbarer Vorgang und dann kommt man auch zu dem Ziel. Der Beweis, den ich jetzt hier anschreiben werde, der ist kürzer, der verwendet weniger Rechenzeilen, aber es baut auf einigem von dem auf, was wir bereits hatten. Und zwar, wir betrachten betrachte A als Abbildungsmatrix. Ja, A ist die Abbildungsmatrix der zugehörigen linearen Abbildung. Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich konsistent bleiben will. Linearen Abbildung. So eine Matrix, die multipliziere ich immer von rechts, von links an einen Vektor und den kann ich an einen Vektor in K hoch P, einen Spalten K-Vektor, also ein Element in K hoch P Kreuz 1, ich habe gesagt bereits, dass ich das in Zukunft weglassen werde, ran multiplizieren, dann kommt ein Element in K hoch N raus. Und wenn ich das auffasse, die Abbildungsmatrix von so einer Abbildungsmatrix zu einer linearen Abbildung, FA, dazu gehört immer eine Basis und die Abbildungsmatrix als Matrix gehört zu der linearen Abbildung hier und der Standardbasis bezüglich der Standardbasis. Der Standardbasen von K hoch P und K hoch N. Also K hoch P und K hoch N wähle ich die Standardbasen, dann kann ich dazu mir eine Abbildungsmatrix bauen. Generelles Prinzip, war ein Thema der letzten zwei Vorlesungen. Und andererseits kann ich die Matrix A hernehmen und an einen Spalten P-Vektor ran multiplizieren und kriege einen Spalten N-Vektor raus. Und das definiert mir eine lineare Abbildung. Und das ist im Wesentlichen das Gleiche. Da ist eine Bijektion, da komme ich hin und her. Das ist das, was ich letzte Vorlesung vorgemacht habe. Okay. Was war letztes Mal eine der wesentlichen Propositionen? Da habe ich einen Basiswechsel durchgeführt. Ich kann doch jetzt in welchem Raum? Ich kann doch jetzt im Bildraum nicht nur die Standardbasis betrachten, sondern irgendeine andere Basis. Zum Beispiel kann ich auf die Standardbasis die Matrix M loslassen. Die Matrix M ist invertierbar, das war eine wesentliche Eigenschaft dieser Matrizen, mit denen ich hier dieser elementaren Matrizen. Und eine invertierbare Matrix schickt eine Basis wieder auf eine andere Basis. Das Bild der Standardbasis. Basis. Vielleicht gebe ich denen mal einen Namen. Die Standardbasis. Die eine nenne ich vielleicht mal B. Und schreiben von K hoch P, nenne ich die mal B. Und C von K hoch N, nenne ich diese Standardbasis einfach mal C. Konsistent mit der Notation vom letzten Mal. Das Bild der Standardbasis C, ich nehme es im Bildraum, unter M, ist wieder eine Basis. Basis, die nenne ich mal C2 von K hoch N, da M invertierbar ist. Okay, und welche Matrix soll ich eigentlich betrachten? Ich soll doch jetzt nicht den Spaltenrang von A angucken, sondern den Spaltenrang von MA. MA also A ist die Abbildungsmatrix der Abbildung F. Jetzt schreibe ich mal wieder unten drunter nicht die Abbildung, sondern die Basen, zwischen denen ich hin und her laufe. A ist die Abbildungsmatrix der Abbildung F bezüglich der Basen B und C, der Standardbasen. So hatten wir es gerade gemacht. Und M Ja, M ist die Abbildungsmatrix des Basiswechsels von C nach C2. So habe ich es gerade gemacht. M schickt die, die Basis C auf die Basis C2. Das heißt, das Produkt M mal A, ich habe jetzt nur diese Matrizen ein bisschen umbenannt und künstlich ein paar Indizes drunter geschrieben, das Produkt davon, naja, was ist das? Wenn ich hier noch ergänze, die Einheitsmatrix, welche die Basiswechselmatrix ist, von der Basis B nach B, wen das verwirrt, der vergisst es. Wer jetzt endgültig die Formel aus der Proposition von der letzten Vorlesung erkennt, der lasse das dastehen. Insgesamt habe ich hier eine Abbildungsmatrix und hier vorne und hinten zwei Basiswechselmatrizen. Also insgesamt kommt daraus, ist dieses Produkt, die Abbildungsmatrix zur Abbildung F, aber das lasse ich in der Notation meistens weg, wie auch letztes Mal bezüglich der Basen B und C2. Also kurzum, dieses Produkt M mal A, was wir eigentlich ein Matrixprodukt war, ist eine Abbildungsmatrix von derselben linearen Abbildung bezüglich zweier anderer Basen. Nach Proposition letzte Vorlesung. Okay, jetzt haben wir irgendwie sowas, die Matrix, die uns ursprünglich interessiert hatte und die Matrix, die uns jetzt interessiert hat, beide als Abbildungsmatrix ein und derselben linearen Abbildung aufgefasst. Was wollen wir eigentlich? Wir wollen den Rang bestimmen, der Spaltenrang. Also der Rang von A ist der Rang der linearen Abbildung FA. Das hatten wir auch letztes Mal gegen Ende noch gezeigt. Der Rang von der Matrix ist der Rang der Abbildung. Aber jetzt vergessen wir das. Die Abbildung F, die haben wir zweimal verwendet. Das ist auch die Abbildung A bezüglich die Matrix A, C2B, beschreibt auch die Abbildung F, bloß bezüglich irgendeiner anderen Basis. Nämlich bezüglich der Basis B im Ausgangsraum und bezüglich der Basis C2 im Bildraum. Also kann ich auch auf diese Matrix und die anderen Basen den Satz von letztem Mal anwenden, dass der Rang von F gleich dem Rang der Matrix A, B, C2 ist. Beschreibt die gleiche Abbildung, bloß bezüglich einer anderen linearen Abbildung, bloß bezüglich einer anderen Basis. Und jetzt schreibe ich noch hier hin, dass die Matrix AC2B, was da oben steht, eigentlich die Matrix M mal A ist. Und lasse die Indizes weg. Und dann steht hier und hier das, was wir eigentlich tun sollten. Also, was haben wir getan? Wir haben die Spalten, diese elementare Zeilenumformung als Basiswechsel interpretiert und da ein Basiswechsel nichts Wirkliches mit der linearen Abbildung, mit dem Rang einer linearen Abbildung zu tun hat. Der Rang einer linearen Abbildung war intrinsisch definiert, der hing nicht von der Basiswahl ab. Deswegen sind wir an der Stelle so schnell fertig. Fragen dazu? Leichtes Gemurmel, das heißt, das ist sozusagen vielleicht noch nicht ganz klar, aber vielleicht auch keine ganze Frage. Machen wir das Gleiche nochmal. Warum machen wir das nochmal? Naja, jetzt haben wir gerade mit den Zeilen irgendwas gemacht. Statt die Zeilen irgendwie elementar umzuformen, könnte man auch mal tatsächlich die Spalten umformen. Was soll eigentlich Spaltenumformung bedeuten? Na, jetzt könnte ich genauso das Gleiche sagen. Spaltenumformung heißt, ich will vielleicht die Spalten vertauschen, ich will die i-te Spalte mit irgendwas multiplizieren oder ein Vielfaches von der i-ten auf die j-te Spalte drauf addieren oder ich schreibe gleich die Matrizen hin. Und der Satz gilt ganz analog. Der Spaltenrang einer Matrix A, K, hoch n Kreuz p, beliebige Dimension wie oben, bleibt unter elementaren Spaltenoperationen und im Moment habe ich noch nicht, also zumindest nur mündlich, definiert, was Spaltenoperationen eigentlich sind. Und das mache ich jetzt in der Formulierung. Das heißt, wenn Zeilenoperation Linksmultiplikation mit einer Matrix ist, dann ist Spaltenoperation Rechtsmultiplikation mit einer Matrix M aus dem gleichen Zoo von Matrizen. Also das sind auch die Matrizen V, I, J, die was vertauschen. So eine Matrix V, I, J, die hatte im Wesentlichen Einsen auf der Diagonale, nur in der I-ten und J-ten Spalte nicht. Da waren die Einsen sozusagen an der anderen Stelle. Einfach nachgucken im Skript, was eigentlich die Definition der Matrix V, I, J war. Gleiches MI Lambda, das war eine Matrix, die hatte an der I-ten Diagonaleintrag stand da Lambda, Lambda ungleich 0 und ansonsten stand auf der Diagonale Einsen, außerhalb der Diagonale 0 und genauso EIJ Lambda. Das ist unser Zoo von elementaren Matrizen, mit denen wir arbeiten wollen und das sind vom Prinzip die gleichen Typen von Matrizen wie da drüben, mit einem wesentlichen Unterschied. Da drüben habe ich von links ran multipliziert. Von links ran multipliziert an eine n-kreuz-p-Matrix. Das kann ich natürlich nur mit einer n-kreuz-n-Matrix tun. Hier will ich von rechts ran multiplizieren. Also muss ich den Zoo wählen, aber den Zoo richtiger Größe, nämlich p-kreuz-p-Matrizen jetzt statt n-kreuz-n-Matrizen natürlich. Also Nebensatz beendet. Elementare Spaltenoperationen wollen wir Rechtsmultiplikation mit einer dieser Matrizen verstehen. Und das ist auch genau das, was man sich denkt. Also wie man elementar mit den Spalten operieren will. Und der Satz heißt, bleibt unter elementaren Spaltenoperationen invariant. Aussage, denke ich, ist klar. Und der Beweis ist extrem schnell bzw. analog zu dem, was oben passiert. Was machen wir? Jetzt multiplizieren wir von rechts dran. Gehen wir nochmal zurück an diese Formel. Jetzt wollen wir mit links nichts tun oder links mit der Identität multiplizieren, wenn wir es kompliziert schreiben wollen. Aber rechts wollen wir was tun. Rechts was tun heißt, in dem Ausgangsraum die Basis wechseln. Und natürlich sind auch diese Matrizen alle invertierbar. Das heißt, was die Matrizen mit einer Basis machen, das Ergebnis ist wieder eine Basis. Also sei B2 die Basis. Jetzt steht es auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich hier hatte ich C2 gebraucht und hier brauche ich B2B. Deswegen kommt jetzt hier eine inverse Matrix rein. Sei B2 die Basis, die durch Anwenden von m hoch minus 1 auf B entsteht. Dann ist, was ist die Matrix, die uns eigentlich interessiert? A mal M ist die Matrix, über die wir eigentlich was aussagen wollen. Und werde ich auch gleich wieder auffassen als eine Abbildungsmatrix bezüglich der Standardbasen B und C. Und wenn M hoch minus 1 B in B2 überführt, dann überführt M die Basis B2 in B. Das heißt, M ist die Basiswechselmatrix von der Basis B2 in die Basis B. Und hier kann ich, wenn ich es wieder haben will, die Einheitsmatrix auffassen, was nichts anderes ist als die Basiswechselmatrix von der Basis C in die Basis C. Das ist die gleiches Prinzip wie da oben, die Abbildungsmatrix einer derselben linearen Abbildung, allerdings bezüglich einer anderen Basis, wobei wir jetzt, im Gegensatz zu oben, im Ausgangsraum die Basis gewechselt haben und nicht im Bildraum die Basis gewechselt haben. Dann gilt für die Abbildungsmatrizen von FA bezüglich der Basen B, B2 und C. Die Beziehung, die da steht, Konsequenz aus der Basiswechselproposition aus dem letzten Mal. Das heißt, die Matrix, die ich ursprünglich habe und die Matrix, die mich eigentlich interessiert, A mal M, sind Abbildungsmatrizen von ein und derselben linearen Abbildung bezüglich zweier verschiedener Basen. Und dann daraus folgt natürlich, dass der Rang von A gleich dem Rang der zugehörigen linearen Abbildung ist. Aber das ist natürlich auch gleich dem Rang dessen, was hier drüben steht, von A C2 mal M B B2. Und jetzt wische ich einfach mal die Indizes weg, denn die Indizes waren eh nur zur Verdeutlichung da, als was ich die Matrix auffasse. Die Matrix hieß einfach M. Und wenn ich die Indizes weggewischt habe, steht da genau die Formel, die wir haben wollen. Der Rang der Matrix ist der Rang der Matrix, wenn ich von rechts irgendeine von den elementaren Tierchen ranmultipliziere. Das ist doch jetzt irgendwie ganz erfreulich. Jetzt können wir mit Zeilenoperationen und mit Spaltenoperationen an unserer Matrix wursteln und der Rang ändert sich nicht. Was machen wir damit? Was könnten wir damit machen? Also wir wollen Zeilenrang gleich Spaltenrang zeigen. Bei welcher Art von Matrix ist es denn offensichtlich, dass der Zeilenrang gleich dem Spaltenrang ist? Ja, nicht quadratisch. Also wenn ich könnte jetzt hier mal eine quadratische Matrix hinschreiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die beliebte Telefonmatrix. Sieht man daran, dass es gleich viele, wie viele linear unabhängige Spalten gibt es? Wie viele linear unabhängige Zeilen gibt es? Ich sehe es nicht sofort. Die Antwort lautet 2 in beiden Fällen, aber ich sehe es nicht sofort. Ja? Die Einheitsmatrix bzw. der Kollege davon, die Einheitsmatrix, die hat vollen Rang. Die hat den Rang gleich n. Es gibt die gesamten Spalten in der Einheitsmatrix, sind alle n linear unabhängig. Aber es gibt auch sozusagen die Kollegen mit kleinerem Rang und die Kollegen mit kleinerem Rang, die haben irgendwie ein paar Einsen und danach kommen noch ein paar Nullen. Also hier stehen überall Nullen. Also in den ersten R-Spalten stehen Einsen auf der Diagonale und natürlich in den ersten R-Zeilen und die gesamte Matrix ist n breit. Das heißt, hier stehen n-r 0 Spalten und die Matrix ist p hoch. Das heißt, hier unten haben wir noch p minus r 0 Zeilen. Für diese Matrix wollte ich deren Namen geben. Ich gebe dir mal den Namen IR und das ist eine Matrix in k hoch n Kreuz p arbeiten wir die ganze Zeit. Für die Matrix IR ist es offensichtlich, dass der Zeilenrang gleich der Spaltenrang ist. Denn Die ersten R-Zeilen sind linear unabhängig und das ist auch das Maximale. Mit den weiteren Nullzeilen gewinne ich nichts mehr dazu an linear unabhängig. Und die ersten R-Spalten sind linear unabhängig. Und mit den weiteren Nullspalten gewinne ich nichts mehr dazu. Also die Bemerkung ist, mit der ich starten möchte, ist, für IR gilt offensichtlich Zeilenrang von IR gleich Spaltenrang von IR gleich R. Für diese eine Matrix gilt die Gleichheit. So, eine zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, kann ich nur machen, wenn ich ein Stück Farbkreide finde. Finde ich leider nicht. Na gut, ich mache die Bemerkung trotzdem. Ist folgendes. Wenn ich mit einer Matrix... Wenn ich eine Matrix angucke und sie transponiere, an der Hauptdiagonale spiegle, dann kriege ich die transponierte Matrix und was ursprünglich Zeilen waren in der ursprünglichen Matrix, werden jetzt Spalten in der ursprünglichen Matrix. Wenn ich die ursprüngliche Matrix M von links mit die ursprüngliche Matrix A mit so einer Elementarmatrix von links ran multipliziere und gucke, was bei dem Transponieren passiert, ist es eine Rechenregel, habe ich glaube ich irgendwann mal erwähnt, ansonsten Übung, dass das stets A transponiert mal M transponiert ist. Kurzum, wenn man so ein Transponierzeichen in eine Klammer reinziehen will, muss man die Reihenfolge in der Klammer umdrehen. Was heißt das? Wenn ich die transponierten Matrizen angucken will, ich starte mit A. Bisher habe ich irgendwas ausgesagt in den beiden Propositionen über den Spaltenrang. Jetzt will ich eigentlich was über den Zeilenrang aussagen. Also die nächste, also Bemerkung 1 ist das hier. Bemerkung 2 ist, dass der Zeilenrang von A der Spaltenrang von A transponiert ist. Wenn ich jetzt A transponiert von rechts mit einer Matrix, mit einer Elementarmatrix multipliziere, das heißt, hier dabei bleibt der Spaltenrang von A transponiert mal M transponiert, ist der Spaltenrang von A transponiert. Das ist einfach die Proposition über die Rechtsmultiplikation, über die Spaltenoperation. Die zweite von den Propositionen, die ich gerade eben hatte, die hier. Also, das war der Zeilenrang von A, nach dem, was ich da drüben gerade hingeschrieben habe. Jetzt ist aber A transponiert, M transponiert, das gleiche wie M mal A transponiert, das ist die Zeile, die oben drüber steht, und damit bekomme ich, dass das der Spaltenrang, der Zeilenrang von M mal A ist. Also dieser Transponiertrick zeigt mir, dass der Zeilenrang von A unter Zeilenoperationen, unter diesen Linksmultiplikationsoperationen invariant ist. Also daraus folgt Zeilenrang invariant unter Linksmultiplikationen. Mit Elementarmatrizen spare ich mir jetzt und was das Gleiche ist mit elementaren Zeilenoperationen. Jetzt habe ich die dritte von diesen vier Propositionen und die vierte ahnt vermutlich jeder, was jetzt kommt. Ich mache das gleiche Argument nochmal. Ich bemerke zunächst, dass ich, wenn ich A von rechts mit M multipliziere und dann das Transponiertzeichen nehme, kommt natürlich M transponiert mal A transponiert raus. Und jetzt schreibe ich die Gleichungskette nochmal ab. Der Zeilenrang von A ist der Spaltenrang von A transponiert, ist der Spaltenrang von M transponiert mit mal A transponiert. Das gilt aufgrund der ersten Proposition. Die erste Proposition sagt, dass der Spaltenrang unverändert bleibt, wenn ich von links irgendwas Elementares dran multipliziere. Das hier, jetzt kann ich die Gleichungskette verwenden, das ist natürlich ist A mal M transponiert und damit steht hier der Zeilenrang von A mal M. Und aus der Gleichungskette kann ich schließen, dass der Zeilenrang invariant ist unter Rechtsmultiplikation. Mit, das heißt elementaren Spaltenumformungen. Elementaren Spaltenoperationen. Synonym. Okay. Zweimal habe ich die Proposition gezeigt für den Spaltenrang jeweils mit diesem Basiswechseltrick. Und zweimal habe ich einfach nur mit Transponieren argumentiert. Und summa summarum weiß ich jetzt, dass alle Ränge unter allen erdenklichen Operationen invariant sind. So, jetzt kann ich endgültig den Satz hinschreiben. Erstens, Zeilenrang von A gleich Spaltenrang von A. Und ja, wie will ich das formulieren? Wie berechnet man eigentlich, wie berechnet man Zeilenrang und beziehungsweise Spaltenrang? Ich kann dieses A durch elementare Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform bringen. Das ist so der wichtigste Algorithmus, der Gauss-Algorithmus in der linearen Algebra. Und wenn ich auf Zeilenstufenform bin, dann hatte ich diese Pivot-Elemente. Diese Elemente, diese Einser am Anfang von Zeilen, bei denen das danach zu sagen, die Stufe 1 nach rechts springt. Und die Behauptung ist, dass das gleich der Anzahl der Pivot-Elemente oder Zeilen Zeilen ist, falls A in Zeilenstufenform. Also, die Anzahl der Pivot-Elemente ist sowieso überhaupt nur definiert, wenn ich in Zeilenstufenform bin. Sonst ist der Begriff Pivot-Elemente überhaupt nicht definiert. Ja? Nein, nein, nein. Dass der Zeilenrang von A gleich dem Spaltenrang von A transponiert ist, ist offensichtlich. Aber das ist die nicht offensichtliche Behauptung, die ich jetzt zusammen ja, fast bewiesen habe, noch vollständig beweisen werde. Also, Was kann ich machen? Ich kann A durch elementare Zeilenumformungen Umformungen auf eine Matrix, die ich mal A2 nenne, in Zeilenstufenform bringen. Und es gilt natürlich, dass der Rang von A, also der Spaltenrang von A, gleich dem Spaltenrang von A2 ist. Das ist die Proposition da oben. Und der Zeilenrang von A gleich dem Zeilenrang von A2. Das ist eine der beiden Bemerkungen, die da oben mit dem Folgepfeil auf der Tafel rechts oben stehen. Okay, was mache ich, wenn ich jetzt in Zeilenstufenform bin? Ich glaube, ich mache das mal einfach mal an einem Beispiel, dass man sieht, was passiert. Ich habe mal hier 1, 2, 3 und jetzt habe ich hier meinen Sprung in der Zeilenstufenform. Und hier steht vielleicht noch 2, da steht vielleicht noch 4 und 5 in der Gegend herum. Und hier ist, sagen wir mal, eine Nullzeile. Das heißt, die Anzahl der Pivot-Elemente oder die Anzahl der Pivot-Zeilen ist 2. Das sind die 2 Pivot-Elemente. Die ersten beiden Zeilen sind Pivot-Zeilen. Oder man könnte auch sagen, das sind die beiden Pivot-Spalten. Was kann ich jetzt tun durch elementare Spaltenumformungen? Durch elementare Spaltenumformungen kann ich das -5-fache dieser Spalte auf diese Spalte addieren. Was passiert, wenn ich das -5-fache dieser Spalte auf das addiere? Ja, hier oben drüber stehen nur Nullen, Definition von Zeilenstufenform. Hier unten drüber stehen nur Nullen. Das heißt, mit allen anderen Elementen außer dem Element passiert nichts. Und das Element habe ich gerade zu Null gemacht. Was passiert? Anschließend addiere ich das -2-fache dieser Zeile hier drauf. Unten drunter stehen nur Nullen, oben drüber stehen nur Nullen. Na, oben drüber ist jetzt gar kein Platz mehr, aber egal. Das heißt, außer in dieser Zeile passiert gar nichts, wenn ich das -2-fache hier drauf addiere und das -3-fache hier drauf und das -4-fache hier drauf. Jedenfalls komme ich nach den paar Schritten bei dieser Matrix an. Einfach durch Addieren von geeigneten Vielfachen der Pivot-Spalten auf die restlichen Spalten sorge ich dafür, dass hinter den Pivot-Elementen nur noch Nullen stehen. So, und jetzt vertausche ich nur noch die zweite und die vierte Spalte und erreiche dann, dass die Matrix aussieht hier 1, 1 und sie war 5 breit und 3 hoch. Und das ist eine Matrix von der Bauart IR, wie sie da drüben steht. Das heißt, ich behaupte, durch elementare Spaltenumformungen kann ich erreichen, dass sich die Matrix transformiert in eine Matrix R für ein geeignetes R. Den Algorithmus davon, den werde ich jetzt hier nicht in voller Formalität aufschreiben. Ich glaube, an dem Beispiel hat jeder gesehen, wie der Hase läuft. Und ich glaube, dazu wäre jetzt jeder in der Lage, daraus einen Algorithmus im Sinne von ein Computerprogramm zu schreiben, das sagt, naja, nimm erst diese Pivotspalte und mach die ganzen Dinger zu Null, dann nimm diese Pivotspalte, dann mach die ganzen Dinger zu Null und dann vertausche noch so, bis es wirklich in der Form steht. Wenn wir also gesehen haben, dass wir durch elementare Zeilenumformungen zu was sind Zeilenstufenformen und durch Spaltenumformungen anschließend zu IR kommen, dann kann ich erstmal notieren, dass der Spaltenrang bei dem zweiten Schritt hier oben nicht mehr verändert wird. Das ist die zweite Proposition, die da drüben steht. Und der Zeilenrang wird bei dem Schritt auch nicht verändert, denn Spaltenumformungen ändern den Zeilenrang nicht. Das ist die Bemerkung, die da oben steht. Aber für IR gilt Zeilenrang gleich Spaltenrang gleich R, wie ich es da drüben schon bemerkt habe. Das heißt, hier kann ich ein Gleichheitszeichen dazwischen schreiben. Und schlussendlich, wenn ich die ganze Kette von vorne bis hinten lese, habe ich das rausgekriegt, was ich rauskriegen wollte. Zeilenrang gleich Spaltenrang. So, das ist schon mal der größte Teil der Miete des Satzes, nämlich die erste Aussage. Und der zweite Teil des Satzes ist, direkte Konsequenz dessen, was hier in dem Algorithmus passiert. In dem Algorithmus räume ich jedes Mal, wenn hier eine 1 steht, die entsprechende Zeile aus, sodass nur noch eine 1 und hinten dran 0 steht. Das heißt, die Anzahl der Pivot-Einser ist die Anzahl der Einser, die nachher in IR noch übrig sind. Die Anzahl der Einser, die in IR noch übrig sind, ist R. R ist der Rang von IR und R ist auch die Anzahl der Pivot-Elemente. Zusammengenommen geben die Aussagen, dass R der Rang die Anzahl der Pivot-Elemente ist, und das ist die zweite Aussage, die da steht. Also, zweite Aussage über die Pivot-Elemente. Klar nach Algorithmus für den zweiten Schritt. Und damit behaupte ich, der Beweis ist fertig. Fragen noch dazu? Okay, also das ist das. Fragen? Nee. Frage? Nee. Der Satz ist der zentrale in dem Abschnitt. Was jetzt kommt, ist noch ein klein bisschen Ausschlachten des Begriffs, oder was können wir damit noch machen. Wir hatten eingeführt den Begriff von Äquivalenzrelationen und haben hier ein schönes Beispiel für Äquivalenzrelationen. Dafür, dass wir Matrizen im Wesentlichen aufgrund von einer Kenngröße in Tonnen sortieren können. Eine Kenngröße, der Rang. Also, zwei Matrizen, A in K hoch N Kreuz P. Also ich fixiere die Dimension der Matrizen, die Anzahl der Zeilen und der Anzahl der Spalten. Zwei Matrizen, A und B. Da drin heißen ähnlich falls sie den gleichen Rang besitzen. Und die Bemerkung, die daraus direkt folgt, ist, dass Ähnlichkeit ist eine Relation. Zwei Matrizen können ähnlich sein oder nicht. Ähnlichkeit ist, also ist eine Teil, damit definiere ich eine Teilmenge vom kartesischen Produkt Matrizen kreuz Matrizen. Ähnlichkeit ist eine Äquivalenzrelation, behaupte ich. Das heißt, Ähnlichkeit ist eine Relation, die reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Wie sieht man diese Eigenschaft direkt? Naja, jetzt könnte man natürlich die Reflexivität, Symmetrie direkt nachrechnen. Transitivität könnte man auch relativ direkt nachrechnen. Aber man kann auch andersrum argumentieren. Eine Äquivalenzrelation habe ich dadurch gegeben, dass ich Töpfe produziert habe. Klassen-KI mit I in irgendeiner Indexmenge, war das letzte Mal. Diese Klassen werden jetzt einfach indiziert durch den Rang. Also zwei Matrizen sind ähnlich, wenn sie den gleichen Rang haben. Jede Matrix hat einen Rang. Das heißt, jede Matrix fällt in so eine Klasse. Die Klassen sind disjunkt, denn entweder die Matrix hat den Rang 5 oder den Rang 7, also sie hat einen Rang und sie hat nur einen Rang. Und die Klassen sind nicht leer. Denn zu jedem Rang gibt es eine Matrix, die den entsprechenden Rang hat. Hier habe ich ein Beispiel hingeschrieben. Wenn ich eine Matrix vom Rang 5 suche, bitteschön. So wäre das einfachste Beispiel, das mir einfällt. Das heißt, eine ganz einfache Art zu argumentieren, dass es sich hierbei um eine Äquivalenzrelation handelt, ist, sich daran zu erinnern, wie Äquivalenzrelationen mit Hilfe von Klassen, mit Hilfe von Töpfen definiert waren. Ich schreibe jetzt noch ein Korollar hin, das ja, fast nichts mehr Neues ist, aber ein paar Reformulierungen, wie man sich diese Zeilenrang und Spaltenrang und Umformungsgeschichte vielleicht geschickt merken kann und wie ich das vielleicht auch zitieren möchte. Erste Variante davon, zwei ähnliche Matrizen, können durch elementare Zeilen- und Spaltenumformungen ineinander überführt werden. Das heißt, wenn ich irgendeine Matrix habe und will zu der anderen Matrix kommen, die ähnlich ist, also gleichen Rang hat, dann muss ich Zeilenumformungen und Spaltenumformungen benutzen im Allgemeinen, um da zu der anderen hinzukommen, sonst klappt es nicht. Aber wenn ich Zeilen- und Spaltenumformungen benutzen darf, dann komme ich auch dahin. Das ist die Aussage, die eigentlich hier steht. Die zweite Aussage ist, jede Matrix ist ähnlich zu einer Matrix IR für ein R. Ja, und für irgendein R, a priori ist es, könnte ich da schreiben, für irgendein R, für irgendeine natürliche Zahl. Aber was beschreibt dieses R? Naja, dieses R kann nicht jede beliebige natürliche Zahl sein. Dieses R muss die Anzahl der Elemente sein, wie ich hier einzeln auf die Diagonale schreiben kann. Und da kann ich natürlich nicht beliebig viele draufschreiben. Irgendwo hört es auf. Ab P oder ab N Stück stoße ich jeweils an den unteren bzw. an den rechten Rand. Kurzum, ich kann da nicht mehr hinschreiben als das Minimum von R und P. Das heißt, das hier kann ich genauer schreiben für ein R in der Menge 0, 1 bis Minimum von P und N. Und schließlich die dritte Aussage ist, zwei Matrizen sind genau dann ähnlich, wenn ich eine invertierbare Matrix von links und von rechts ran multiplizieren kann und von der einen zur anderen komme. Also, wenn es S und T invertierbar gibt, mit der Eigenschaft, dass ich B kriege, indem ich S von links auf A loslasse und T von rechts auf A loslasse. Man beachte dabei, dass S und T natürlich unterschiedliche Größe im Allgemeinen haben müssen, wenn A nicht gerade quadratisch ist. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich daran multiplizieren können möchte und ich bin bei A und B in K hoch N Kreuz P, muss T eine P-Kreuz-P-Matrix sein und S muss natürlich eine N-Kreuz-N-Matrix sein, damit es überhaupt vom Matrizenmultiplizieren her klappen kann. während ich wische, hat jeder mal Gelegenheit zu verdauen und zu gucken, was dafür eigentlich noch wie viel Beweis erfordert oder was man direkt aus den ursprünglichen Aussagen des Satzes zuvor ausschlachten kann. Okay, der zweite Teil startet mit der Frage, was von dem Korollar benötigt eigentlich wie viel Beweis? Wer hat irgendeinen Teil entdeckt, von dem er glaubt, das ist sowieso klar? Ja?
Eins ist klar, weil man kann sie ja in diese IR-Form überführen erst und dann aus der IR-Form kann man ja jede beliebige Matrix wieder neu formen.
Genau, und dabei ist eigentlich auch schon zwei so nebenbei erschlagen worden, behaupte ich. Also. Denn der zweite Teil, da steht, jede Matrix ist ähnlich zu einer von der IR-Form. Der zweite Teil wurde konstruktiv im vorigen Satz bewiesen. Der vorige Satz hat nicht nur einen Beweis geliefert, er hat einen konstruktiven Beweis, einen Algorithmus mitgeliefert. Von links alles tun, bis wir auf Zeilenstufenform sind und von rechts das tun, was ich algorithmisch nicht ganz sorgfältig, sondern nur am Beispiel skizziert habe, um die Spalten noch auszuräumen. Und eins wurde tatsächlich wurde jetzt gerade richtig skizziert, was man eigentlich tun soll. A kriege ich irgendwie auf die IR-Form durch Links- und Rechtsmultiplikation mit so ein paar Matrizen von der Bauart elementar, also Elementarmatrizen. Das heißt, hier muss ich multiplizieren mit M1 bis, sagen wir, einem MK von links und von rechts muss ich dann noch multiplizieren mit N1 bis, sagen wir, NL, wobei die ganzen MI und die ganzen NI sind Elementarmatrizen. Wie üblich gilt die Bemerkung, dass links natürlich N kreuz N und rechts natürlich alles P kreuz P Matrizen rumstehen müssen, sonst passt es von den Dimensionen her gar nicht. Und B kriege ich auch auf die Form, auf die Gestalt von irgendeinem I-Index irgendwas, aber A und B sollen ähnlich sein. Das heißt, die sollen gleichen Rang haben. Das heißt, wenn überhaupt, kriege ich das Ding auch auf die Gestalt IR, indem ich irgendwelche Matrizen MK1, naja, das sind natürlich andere, deswegen mache ich da jetzt Schlange drüber, bis MK, ja, das müssen auch nicht gleich viele sein, sagen wir, das sind K-Schlange-Stück, Elementarmatrizen von links und von rechts ebenfalls ranmultipliziere. Und die MI-Schlange und die NI-Schlange sind auch Elementarmatrizen. Jetzt kann ich die Gleichung zusammenstecken und auflösen. Das heißt, wenn die beiden gleich sind, jetzt will ich erreichen, dass da steht, B ist gleich irgendwas von A. Na, das heißt, ich muss, um das hier, um B zu befreien von den ganzen, an der ganzen Dekoration, die im Moment links und rechts noch dran steht, muss ich erstmal mit m-Schlange, k-Schlange hoch minus 1 von links ran multiplizieren. Also, ich schreibe mal ab, was eigentlich A ist. A ist das hier. Und wenn ich jetzt die Gleichung mit m-Schlange, k-Schlange hoch minus 1 multipliziere, verschwindet das. Und hier steht es einmal mehr noch vorne dran. Und dann multipliziere ich mit dem hoch minus 1 und so weiter mit M1 Schlange hoch minus 1 und habe von der linken Seite alles weggeschaufelt. Dann steht aber im Moment noch nicht B da, sondern der Ausdruck B mal die ganzen N Schlange Matrizen. Und dann multipliziere ich jetzt zunächst mal mit rechts, von rechts mit NL Schlange L Schlange hoch minus 1 und dann mit der Matrix hoch minus 1 und so weiter bis mit N1 Schlange hoch minus 1. Und schließlich habe ich erreicht, dass da nur noch B dasteht und A jetzt dekoriert wird mit einem großen Haufen von Elementarmatrizen links und rechts. Aber die MIs sind ja einfach alles Elementarmatrizen. Die Schlanges sind auch Elementarmatrizen, also ihre Inversen auch. Das Inverse von der Elementarmatrix ist eine Elementarmatrix. Das heißt, hier und hier stehen alles Elementarmatrizen. Und schließlich, und was steht da? Ich kann B erreichen, indem ich mit A starte, diese Zeilenumformungen durchführe und danach diese Spaltungumformungen durchführe. Und das ist die Behauptung N1. Und für 3 muss ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Also, wenn A und B ähnlich sind, dann muss ich zeigen, dass es S und T gibt, sodass B gleich S mal A mal T ist. Und zwar, dass es invertierbare S und T gibt. Ja, die S und Ts, die stehen schon da. Ich nenne einfach nur das hier S und ich nenne einfach nur das hier T. Das ist ein Produkt von invertierbaren Matrizen, also invertierbar. So liefert, jetzt nehme ich einfach das, was hier oben steht, die gewünschte Formel. Das ist auch wieder ein konstruktiver Beweis, also dieses S und dieses T kann ich konstruktiv bekommen, indem ich das A und das B beides Richtung Einheitsmatrix, also nicht ganz Einheitsmatrix, sondern IR-Matrix überführe und es dann wieder aufmultipliziere. Und da steht eine Genau-Dann-Wenn-Aussage. Das heißt, um die zu zeigen, muss ich noch die umgekehrte Implikation zeigen. Ich muss also noch zeigen, wenn B gleich S mal A mal T ist, dann sind die Matrizen ähnlich, haben also gleichen Rang. Das ist jetzt allerdings die dritte Variation von dem Thema, das wir heute schon mal gesehen haben. Wenn B gleich S mal A mal T ist, was mache ich? Ich interpretiere einfach das A wieder als Abbildungsmatrix. Abbildungsmatrix bezüglich der Standardbasen. S als eine Basiswechselmatrix im Bildraum. T als eine Basiswechselmatrix im Urbildraum. Die sind invertierbar und invertierbare Matrizen schicken Basen auf Basen. Das heißt, S und T sind wirklich Basiswechselmatrizen. Das heißt, das B ist nach der Formel, die wir schon mehrfach ausgeschlachtet haben, die Abbildungsmatrix derselben linearen Abbildung bezüglich jetzt der Basis, wo ich zweimal bezüglich einer zweifach geänderten Basis, einer im Urbildraum und im Bildraum geänderten Basis, aber zur selben linearen Abbildung. Und der Rang hängt nur von der linearen Abbildung ab, nicht von der Basis. Also, ich schreibe das Argument nochmal aus. Gilt, sei FA D die zugehörige lineare Abbildung von k hoch p in den k hoch n bezüglich b und c Standardbasen. Dann sage ich, S ist die Basiswechselmatrix von, das Ganze ist im Bildraum, von C nach C2. Also C2 ist definiert als das Bild der Basis C unter S. Damit habe ich meine Matrix S zu so einer Basiswechselmatrix gemacht. Und jetzt der gleiche Inversionstrick, T hoch minus 1 ist die Basiswechselmatrix von B auf eine Basis B2. Also B2 ist wieder definiert als die Bilder der Basis B, der Standardbasis unter T hoch minus 1. Damit erreiche ich, dass T ist die Basiswechselmatrix von B2 nach B. Die inverse Matrix ist die Basiswechselmatrix andersrum. Und dann steht da, dass B ist die Abbildungsmatrix von F bezüglich B2 und C2 nach der Formel, die wir letzte Vorlesung entwickelt haben und heute bereits zweimal ausgeschlachtet haben. Das heißt, der Rang von A ist der Rang von der zugehörigen linearen Abbildung. Und das gleiche Argument mache ich auch auf der Seite von B. Ist ja die gleiche lineare Abbildung, bloß bezüglich einer anderen Basis hingeschrieben. Und damit behaupte ich, wenn ich mit der dritten Implikation, also dritten Punkt, umgekehrte Implikation, fertig. Und damit bin ich mit allem durch, was hier zu zeigen war. Fragen noch dazu? Gut. Gleich bald geht es Richtung Gleichungssysteme zurück. Noch so ein Abschnitt fehlt zwischendrin. Auch noch ein Nachtrag. Irgendwann hat man Matrixmultiplikation definiert. Das war definiert als die Summe von bla bla, irgendwas ganz Komisches machte man da mit den Matrizen. Inzwischen haben wir viele Matrizen miteinander multipliziert, sowohl theoretisch als auch möglicherweise auf dem Übungsblatt und haben uns an diese komische Regel möglicherweise sogar schon gewöhnt. Warum haben wir das eigentlich damals so gemacht? Warum multiplizieren wir Matrizen, wie wir Matrizen miteinander multiplizieren? Und was damals noch ausstand, ist, warum ist eigentlich die Matrixmultiplikation assoziativ? Da habe ich gesagt, naja, das könnte man jetzt ausxen und dann gibt es so Ausdrücke, aber eigentlich will ich das verschieben auf ein späteres Kapitel. Und das spätere Kapitel ist jetzt Verkettung linearer Abbildung. Das heißt, wir haben nicht nur eine Abbildung von einem Vektorraum, also f geht von v nach w, hatten wir die ganze Zeit. Jetzt haben wir noch eine Abbildung g, die geht von w nach z. Und vielleicht kriegen wir irgendwann sogar noch eine Abbildung e, die geht von u nach v. Aber das dauert noch ein paar Minuten, bis wir da hinkommen. Und natürlich haben wir auf diesen, wollen wir von den linearen Abbildungen zu Matrizen. Und von linearen Abbildungen kommen wir zu Matrizen, indem wir Basen wählen. Also hat jeder Vektorraum hier mal eine Basis. Der Vektorraum V kriegt die Basis B. Der Vektorraum W kriegt die Basis C. Und der letzte kriegt die Basis D. Und B besteht aus B1 bis BN und C besteht aus C1 bis CP und D besteht aus D1 bis DQ. Und wenn meine Indizes schwierig zu lesen sind, schreibe ich nochmal dazu, dass ich dabei angenommen habe, natürlich, dass die Dimension von Vn, die von W, P und die von Z gleich Q ist. Gut. Jetzt habe ich so zwei lineare Abbildungen. Also betrachten wir mal die Situation. Und sei H die Verkettung von G mit F. Die soll ich ja schließlich betrachten, wenn die wenn die Überschrift irgendwas damit zu tun hat. Und alle diese Abbildungen, F bezüglich B und C, haben Abbildungsmatrizen. G hat bezüglich C und D eine Abbildungsmatrix. Und H kann ich natürlich nur die Abbildungsmatrix bezüglich B und D angucken. Welche habe ich sonst zur Verfügung? Ich habe ja in jedem Vektorraum bisher nur eine einzige Basis gewählt. Der Satz sagt, für die Abbildungsmatrizen AF, AG und AH bezüglich der Basen, bezüglich der ich das überhaupt nur hinschreiben kann, gilt, die Matrixmultiplikation, die werden wir schon irgendwie so gemacht haben, dass es irgendwie vernünftig aussieht, was hier rauskommt, dass AH gleich AG Kreis AF ist. Und es gibt natürlich, ich kann auch die Abbildungsmatrix, ich habe zwei Konventionen für Abbildungsmatrizen verwendet. Manchmal habe ich die Abbildung als unteren Index dran geschrieben, wenn ich daran erinnern wollte, was eigentlich was die Abbildung ist. Manchmal habe ich auch die Basen unten als Index hingeschrieben, wenn ich daran erinnern wollte. Die geht von der Basis B in die Basis C, also von dem entsprechenden Raum. Das ist eine Abbildungsmatrix, die geht von dem Raum mit der Basis C in den Raum mit der Basis D und die geht von dem Raum mit der Basis B direkt in den Raum mit Basis C. Und wenn ich die Abbildungsmatrizen so notieren möchte, dann bekomme ich so eine Kürzungsregel. DB gleich ADC mal ACB. Also die beiden mittleren Indizes müssen irgendwie zusammenpassen. Immer natürlich bedacht, dass die die Basen so geschrieben sind, dass wenn eine Abbildungsmatrix, die frisst einen Vektor in der Basis B und spuckt dann einen nach links in der Basis D aus. Also sozusagen die Reihenfolgenkonvention, wie ich die Basen in den Index schreibe, ist wichtig, dass die Formel gilt. Wenn die Dimensionen alle unterschiedlich sind, N, P und Q, kann man es hier sowieso keinen Fehler machen. Dann gibt es sowieso nur eine einzige Art, die Matrizen miteinander zu multiplizieren, sodass die Multiplikation überhaupt nur wohl definiert ist. Nur wenn die Dimensionen manche davon gleich sind, dann kann man sich hier verdrippeln und die Reihenfolge falsch machen. Das ist der Grund, weswegen ich hier beide Schreibweisen hingeschrieben habe, dass jeder hoffentlich eine für sich geeignete Eselsbrücke hat, in welcher Reihenfolge tatsächlich das Ganze durchzuführen ist. Okay. Wenn ich den Beweis starten möchte, würde ich gerne aus dem Publikum eine Idee hören. Was muss ich eigentlich tun, um das zu beweisen? Ich kann die Frage auch anders formulieren. Was steht in der Abbildungsmatrix drin? Ich würde mich freuen, wenn jetzt ganz gebetsmühlenartig in spiritueller Tonlage so ein Sätzchen rausgeplätschert kommt. Ja, die Geste ist vielleicht schon mal gar nicht schlecht. Ich höre.
Ja,
ja, das ist leider zur Klausur nicht ganz der richtige Ansatz. Diese Definition sollte irgendwie nicht in Festplatte und USB-Stick, sondern in Fleisch und Blut übergehen. Die Abbildungsmatrix enthält in den Spalten die Bilder der Basiselemente bzw. die Koeffizienten in der Bildbasis der Bilder der Basiselemente. Also, ich gebe mal, das Ganze hat irgendwas mit Koeffizienten zu tun, also ich benenne mal irgendwie die Koeffizienten. Die Matrix AF, die hat mal irgendwie die Einträge, Sigma J, ich nehme bewusst jetzt irgendwelche griechischen Buchstaben, um keinerlei, um sozusagen weg zu sein von dem, wie die Basis heißt. Also sozusagen kommt von B, C und D disjunkte Bezeichnungen zu wählen. Und die Matrix, die Abbildungsmatrix von G, seine Matrix, deren Einträge ich mit Taus bezeichne. So, was wollen wir ausrechnen? Wir wollen AH ausrechnen, die Abbildungsmatrix der Matrix H. In deren Spalten stehen die Bilder der Basiselemente. Das heißt, was wir eigentlich mal ausrechnen müssen, ist doch, was H mit so einem Basiselement macht. Und wir wollen eigentlich die Koeffizienten davon in der Basis im Bildraum, also wir wollen die Koeffizienten vor den, im Bildraum sind die Ds, vor den Dis haben. Nochmal eine kurze Notationsgeschichte. Also hier die BIs, da läuft das I von 1 bis N. Nochmal kurz gucken. Von den BIs gibt es N Stück. Und jetzt kann ich losrechnen. Was ist H von BI? Naja, das H ist die Verkettung von F und G. Also steht hier G von F und BI. Und ich kann mal drüber nachdenken, das G außen vergessen, was ist eigentlich F und BI? Und was hat es insbesondere mit AF zu tun? Naja, das ist im Wesentlichen das AF auf das BI losgelassen. Aber wie ist es genauer? Ich schreibe das G von außen einfach mal ab. Die Sigmas gehören auch zu einer Abbildungsmatrix. Das sind die Koeffizienten der Bilder von den BIs in die Spalten geschrieben. Das heißt, hier steht die Summe Sigma JI CJ J gleich 1 bis P. Die Indizes laufen hier gerade so ein bisschen, wie man es nicht gewohnt ist. Also da steht nicht Sigma IJCJ, was man so vielleicht häufiger gesehen hat von dem Matrix-Multiplizieren. Das liegt daran, dass wenn ich I festlasse und J laufen lasse von 1 bis P, dann ist Sigma JI gerade eben eine Spalte dieser Matrix. Also hier steht eine Spalte, was ich hier verwendet habe, ist eine Spalte, die I-te Spalte dieser Matrix. Gut, und das Ganze sind die Vorkoeffizienten vor CJ. Jetzt ausführlich wiederholt, was die Abbildungsmatrix hier in dem Fall bedeutet. Und jetzt ist G eine lineare Abbildung. Das heißt, ich kann das G in diese endliche Summe reinziehen. Und dann steht jetzt hier G von CJ. Den Rest schreibe ich einfach mal ab. Und jetzt steht hier wieder ein G von Bild von einem Basiselement. Und zwar von dem J-Basiselement unter der Abbildung G. Na, das leistet die Abbildungsmatrix AG. Das heißt, ich schreibe das vorne dran einfach mal ab. Und das Bild von dem J-Basiselement ist im Wesentlichen die J-Spalte hiervon. Das heißt, um die J-Spalte herzukriegen, brauche ich Tau irgendwas J. Und das irgendwas, naja, ich brauche die gesamte Spalte und muss sie jeweils mit D, und jetzt mache ich das irgendwas zu einem K, muss sie jeweils mit dem Basiselement DK multiplizieren. K gleich 1 bis Q. Denn die Spalte ist Q hoch bei der Matrix AG, wenn man sich mal die Dimension der entsprechenden Räume anguckt. Und so steht es ursprünglich da. Gut, teilweise gut. Was wollen wir eigentlich? Wir wollen die Abbildungsmatrix AH ausrechnen. Wir wollen also die Bilder der Basis BI und die Koeffizienten davon zu den jeweiligen Basiselementen im Bildraum ausrechnen. Das heißt, wir wollen nach den DK sortieren. Wir wollen also irgendwann im Endeffekt haben gleich DK. Und natürlich alle DK, sondern Summe K gleich 1 bis Q. Naja, eigentlich steht es jetzt schon fast da. Ich sollte, das sind zwei endliche Summen, die kann ich natürlich miteinander vertauschen. Im Endeffekt will ich außen die K-Summierung haben, weil ich es nach den Basiselementen DK sortiert haben möchte. Also drehe ich die Summierung rum. Und hier steht die Summierung über J. J gleich 1 bis P. Und hier, also das ist natürlich, hier multipliziere ich zwei Elemente im Körper. Sigma JI und Tau KJ. Die Multiplikation im Körper ist kommutativ. Das heißt, nichts hindert mich daran, das so rum mal hinzuschreiben. Und was steht hier? Ja, hier steht genau das, was wir haben wollen. Hier steht Tau KJ mal Sigma JI, die Summierung über die Einträge, wobei der Index, der in der Mitte steht und beiden gemein ist, läuft. Das ist genau die Definition des Matrixprodukts von der Matrix mit den Tau-Einträgen. Das ist die AG-Matrix mit der Matrix mit den Sigma-Einträgen. Das ist die F-Matrix. Aha. Das ist also genau die i-te Spalte von AG mal AF. In der i-ten Spalte von AF halte ich den zweiten Index jeweils fest. Und um dieses Produkt auszurechnen, multipliziere ich mit der Regel, wie sie in der Definition der Matrixmultiplikation steht. Und ich kriege die ganze Spalte. Das heißt, ich habe sozusagen, oder ich könnte, vielleicht kann ich den Satz auch genauer machen, der Karte-Eintrag der Eden-Spalte ist einfach nur die Summe J gleich 1 bis P Tau KJ Sigma JI. Wenn der Karte-Eintrag der Eden-Spalte das Ding ist, müssen wir einfach zurückgehen zur Definition des Produkts von zwei Matrizen mit der Form. Vielleicht tut man sich leichter, wenn man jetzt hier die Indizes JI und hier KJ ändert, aber Indexbezeichnung ist Schall und Rauch, Hauptsache man weiß von wo nach wo sie läuft, dann sieht man, dass das genau das Matrixprodukt ist. Und das ist die Behauptung. Fragen noch dazu? Komposition von linearen Abbildungen ist genau Matrixprodukt der zugehörigen Abbildungsmatrizen. Jetzt schlachte ich noch letzte Bemerkung das Ganze aus. Wenn ich drei lineare Abbildungen habe, also E und F und G, wie ich es da oben schon angedeutet habe, wenn ich drei Abbildungen habe, die müssen gar nicht linear sein, dann gilt immer die Assoziativität. Also drei Abbildungen, die so sind, dass ich sie miteinander verketten kann, also jeweils das Bild der ersten ist der Definitionsbereich der zweiten. Also, ich kann G mit F verketten und das Ganze nach E ausführen oder ich kann das andersrum klammern. Das heißt, für die drei Matrizen, für je drei lineare Abbildungen gilt das. Und wenn die Abbildungsmatrix zum Produkt das Produkt der Abbildungsmatrizen ist, dann muss natürlich gelten, dass AG mal AF so multipliziert und geklammert gleich AE mal AE das gleiche ist wie AG mal so rum ausmultipliziert. Das heißt, zu je drei linearen Abbildungen weiß ich, dass für das Ausmultiplizieren der entsprechenden Abbildungsmatrizen das Assoziativgesetz gilt. Was wollte ich aber eigentlich? Ich wollte das Assoziativgesetz für drei beliebige Matrizen zeigen. Das muss ich schließlich noch irgendwie nachtragen. Also Nachtrag, das Assoziativgesetz für drei beliebige Matrizen M3 in K hoch wie rum will ich es jetzt machen? G spuckt Q aus und frisst P. M spuckt P aus, frisst N. Und M1 in K hoch N Kreuz P, N Kreuz M. Was will ich jetzt eigentlich zeigen? Ich will zeigen, dass Assoziativgesetz M3 mal M2 geklammert mal M1 gleich das gleiche andersrum geklammert. Und wie mache ich das? Na, ich sage einfach, ich nehme die drei zugehörigen linearen Abbildungen. Sei E die lineare Abbildung, die zu M1 gehört, das ist eine lineare Abbildung von K hoch M nach K hoch N und das spielt die Rolle von dem U und das spielt die Rolle von dem V in der Notation da oben und so weiter. Das F ist die Abbildung, die lineare Abbildung zur Matrix M2 bezüglich der Standardbasen. Andere Basen habe ich hier gar nicht. K hoch N nach K hoch P. Und das G ist die lineare Abbildung zur Matrix M3. Die geht von K hoch P nach K hoch Q. Jetzt habe ich drei lineare Abbildungen. Die habe ich mir aus den Matrizen konstruiert. Für diese drei linearen Abbildungen gilt die Eigenschaft. Also gilt die Eigenschaft für die Abbildungsmatrizen. Und das ist das, was ich brauche. Das hier impliziert in dem Fall, was ist nochmal A, was ist die Abbildungsmatrix zur Abbildung E? Nach Satz der letzten Vorlesung ist die Abbildungsmatrix zur Abbildung E gerade wieder die Matrix M1, mit der ich gestartet bin. Also das impliziert, dass M1 mal M2 so umgeklammert mit M3 multipliziert. Das gleiche ist wie M3. M1 so rumgeklammert und so rum ausmultipliziert. Jetzt ist es eine lange Weile her, seit ich behauptet habe, dass ich die Assoziativität für lineare... Bitte? Oh, sorry. Die Klammerung ist hier, war die Klammerung gemeint. Jetzt ist eine lange Weile her, seit ich behauptet habe, dass die Matrixmultiplikation assoziativ ist. Geschätzt 4 Wochen oder irgendwie so 8 Vorlesungen. Und jetzt müsste man eigentlich mal ganz genau gucken, dass ich hier keinen Ringschluss gemacht habe. Dass ich also sozusagen nicht gesagt habe, haha, das ist assoziativ und dann habe ich viel mit Matrizen gerechnet. Und eigentlich verwende ich die ganze Zeit die Assoziativität. Das ist eine delikate Aufgabe beim Durchpflügen des Skripts. Ich behaupte, die Behauptung, die hier steht, da verwende ich nur Rechenregeln für lineare Abbildungen und Ausdrücke, wie ich lineare Abbildungen in Basen darstelle. Dabei habe ich noch nie das Assoziativgesetz für Matrizen verwendet, was gut ist, denn ich will es an der Stelle erst wirklich bewiesen haben. Danke für die Aufmerksamkeit.